Ich freue mich, wieder in Bolivien zu sein. Ich freue mich, dass ich euch alle wieder sehen kann nach so einer langen Zeit. Heute Abend hat Bruder Stieben mir ein Thema gegeben. So heute Abend erzähle ich keine interessante Geschichte, sondern ich habe ein Bibelvers bekommen. Und ich soll aus der Heiligen Schrift sagen, wann dieser Bibelvers geschehen wird. Der Bibelvers ist aus 1. Thessalonicher 4, Vers 17. 1. Thessalonicher 4, Vers 17. Hier lesen wir: Danach wir, die wir leben und übrig bleiben, werden zugleich mit ihnen hingerückt werden in den Wolken, dem Herrn entgegen in der Luft, und werden also bei dem Herrn sein alle Zeit. Diese Bibelstelle wird oftmals von manchen Bibelausleger als die Entrückung bezeichnet. 1. Thessalonicher 4, Vers 17: Danach, die wir leben und übrig bleiben, werden zugleich mit ihm hingerückt werden in den Wolken, dem Herrn entgegen in der Luft, und werden also bei dem Herrn sein alle Zeit. Die Frage ist, wann findet diese statt? Wann ist dieses? Unter den Christen gibt es zwei Auslegungen. Und die Auslegungen sind ganz verschieden. Es handelt sich hier nicht um ungläubige Menschen und gläubige Menschen. Es handelt sich nicht von solchen, die die Bibel nicht lieben und die die Bibel lesen. Es sind beides Menschen, die Gott dienen wollen. Es sind beides Ausleger, die die Bibel lesen. Es sind beides Leute, die... Es handelt sich um Christen. Es handelt sich um solche, die Christus folgen. Es handelt sich um solche, die die Bibel lieben. Es handelt sich also um Kinder Gottes. Aber diese zwei verschiedene Gruppen von Christen haben eine ganz verschiedene Auslegung. Meine Frage heute ist, wann findet diese statt? Wann findet 1. Thessalonicher 4, Vers 17 statt? Wann werden wir mit ihm zugleich mit den Wolken hingerückt? Die eine Gruppe von Christen baut ihre Lehre über die Endzeit auf zwei Bibelstellen. Offenbarung 20 und diese Bibelstelle 1. Thessalonicher 4. Auf diese zwei Bibelstelle legen sie das Fundament und dann bauen sie ihre ganze Lehre der Endzeit auf diese zwei Bibelstellen auf. Und alle anderen Bibelstellen im Alten Testament und im Neuen Testament müssen auf dieses Fundament passen. Und wenn die Bibelstellen nicht passen, muss man sie entweder stehen lassen oder man muss sie umdeuten, dass sie auf dieses Fundament passen. Wenn die Schriftstellen ihre Erklärung über Offenbarung 20 und 1. Thessalonicher 4 nicht passen, muss man sie umdeuten, dass sie passen. Das Fundament ist 1. Thessalonicher 4 und Offenbarung 20. Am Samstag, so Gott will, werde ich über Offenbarung 20 sprechen. Wenn wir aber wissen wollen um die Endzeit, worauf sollen wir unser Fundament bauen? Sollen wir es auf Offenbarung 20 und 1. Thessalonicher 4 bauen? Und dann alle Schriftstellen dem anpassen? Oder sollen wir das Fundament woanders haben und dann 1. Thessalonicher 4 und Offenbarung 20 dem anderen Fundament anpassen? Das ist die Frage. Und wie ich gesagt habe, das handelt sich hier nicht um Ungläubige und Gläubige, solche, die das glauben oder nicht glauben. Es handelt sich um ernste Christen, die zwei verschiedene Meinungen haben. Wir bauen unser Wissen über die Endzeit auf die Worte Jesu Christi. Wir fangen an mit dem Fundament Jesus Christus und bauen da unsere Endzeitlehre auf. Wieso? In Hebräer 1, Vers 1 und 2 steht geschrieben, nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf mancherlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat. Hebräer 1 sagt, in der Vergangenheit hat Gott geredet auf mancherlei Weise, Propheten, durch das Gesetz, durch was passiert ist, durch Träume. Und heute sagt er, redet er durch seinen Sohn. So, wir wollen unsere Lehre auf die Worte Jesu Christi aufbauen. Wir wissen, dass Jesus hat Petrus, Johannes und Jakobus genommen und sie sind auf einen hohen Berg gestiegen. Und als sie oben auf dem hohen Berg war, ich lese uns das mal aus Matthäus 17. Matthäus 17, Vers 5. Matthäus 17, Vers 5 lesen wir, als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Petrus, Johannes und Jakobus waren auf dem Berge mit Jesus. Jesus wurde verklärt und er sprach mit Mose und Elia. Mose repräsentiert das Gesetz. Elia repräsentiert die Propheten. Und die Jünger, die waren so begeistert, dass Petrus gesagt hat, Herr, hier ist gut sein, lass uns drei Hütten bauen. Eins für dich und eins für Mose, eins für Elia. Und dann überschattete sie die Wolke. Wir haben hier gerade gelesen, da überschattete sie eine Wolke und eine Stimme aus dem Himmel sprach, dies ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Wir lesen weiter, Matthäus 17, Vers 6. Da das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und erschraken. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach, steht auf, fürchtet euch nicht. Und als sie ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Und als sie von dem Berg hinabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach, ihr sollt von dieser Erscheinung niemand sagen, bis des Menschen Sohn von den Toten auferstanden ist. Aber Elia und Mose und Jesus, Elia und Mose verschwanden, und Gott sagte, das ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. So sehen wir immer wieder in der Schrift, in dieser Zeit redet Gott durch die Worte, die Jesus Christus uns hinterlassen hat in den Evangelien. Und in dieser Zeit sagt Jesus, das Alte Testament, Mose und die Propheten, das ist erfüllt durch Jesus Christus. Jetzt bitte hört Jesus Christus. Und so wollen wir dann auf Jesus unsere Lehre aufbauen. Wieso müssen wir eine Lehre haben, ein Fundament und es aufbauen? Weil der Grund ist, die Bibel ist nicht geschrieben als systematische Theologie. Die Bibel, Martin Luther hat versucht, eine systematische Theologie durch seine Nachfolger in der Augsburger Konfession zusammenzustellen. Menno Siemens hat den Katechismus gegeben. Wieso? Weil er wollte die Leute lehren, Punkt für Punkt für Punkt, eine systematische Theologie. Die Bibel ist nicht geschrieben als systematische Theologie, sondern sie ist Geschichte. Und sie sind Lieder, die Psalme. Es sind Briefe von Paulus. Briefe und Lieder und Psalmen und Prophezeiungen und Geschichten ist keine systematische Theologie. So müssen wir unsere Lehre aus der Bibel, aus den Geschichten, aus den Psalmen, aus den Briefe nehmen und darum ist sie nicht als systematische Theologie geschrieben. Aber wenn wir jetzt eine systematische Theologie aufbauen wollen und sagen, wie wird es in der Endzeit sein, wo fangen wir an? Die Bibel sagt, dies ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Und da wollen wir anfangen. Lass uns anfangen mit den Worten des lieben Sohnes. Matthäus 25, Vers 31, hier spricht Jesus. Jesus sagt, wenn aber des Menschen Sohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit. Und alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zu seiner Linken. Und der König wird antworten und ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einen unter diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. dann wird er auch antworten und sagen, wahrlich, ich sage dir, was ihr nicht getan habt, einen von diesen Geringsten, das habt ihr auch mir nicht getan. Und sie werden hingehen, die eine zur ewigen Strafe, die anderen zum ewigen Leben. Wir sehen hier, dass wenn des Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit, ist der Gerichtstag. Es ist der Tag, wo jeder gerichtet wird und sein Lohn empfangen wird. Jesus sagt, wenn des Menschensohn kommt, wird er scheiden, die einen zur Strafe, die anderen zum Gericht. In Matthäus 16, Vers 27 spricht Jesus wieder. Jesus sagt wieder dasselbe. Matthäus 16, Vers 27, er sagt, denn es wird geschehen, dass des Menschensohn kommt in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln und dann wird er einem jeden seinen Lohn geben. So Jesus sagt, wenn ich wiederkomme, ist der Gerichtstag. Wenn ich wiederkomme, werde ich einem jeden seinen Lohn geben. Und jetzt schlagt mal auf Johannes 5, Vers 28 und 29. Was sagt Jesus hier? In Johannes 5, Vers 28 und 29. Jesus sagt, wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, werden seine Stimme hören und werden hervorgehen, die Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens und die Böses getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Jesus sagt, es kommt die Stunde und in dieser Stunde werden alle auferstehen. Die Guten und die Bösen. Die einen zur Auferstehung des Lebens, die andere zur Auferstehung des Gerichts. Das sind die Worte Jesu Christi selbst. Wie Jesus gesagt hat in Matthäus 25, so sagt er auch hier. Er sagt, Gute und Böse werden zur selben Zeit aufstehen. Hier sagt Jesus, Gute und Bösen werden in derselben Stunde zur gleichen Zeit auferstehen. Wir wissen, es gibt Lehrer, die sagen, dass die Bösen stehen 1000 Jahre später auf, nach den Guten. Jesus sagt aber nein. Er sagt, die Bösen und die Guten werden aufstehen zur selben Stunde. Wann ist diese selbe Stunde? Diese selbe Stunde ist am letzten Tag. Wie wissen wir das? Lass uns wiederum die Worte Jesus nehmen. Sie werden auferstehen am jüngsten Tag. In der griechischen, in dem Urtext steht geschrieben, echastas chemera. Das bedeutet am letzten Tag. Natürlich, das jüngste Kind ist das letzte Kind. Der jüngste Tag ist das letzte Kind. Das, der letzte Tag. Wenn ihr mich fragt, wer ist dein jüngstes Kind? Dann würde ich sagen, mein jüngstes Kind ist Elissa. Was bedeutet das? Bedeutet das, dass ich noch ein Kind habe, das nach ihr kommt? Nein. Wenn noch ein Kind nach der Elissa kommt, dann ist Elissa nicht das jüngste Kind. Und der jüngste Tag ist der letzte Tag, weil wenn es noch einen Tag nach dem jüngsten Tag gibt, gibt es nicht einen anderen Tag mehr. In der spanischen Bibel, in der englischen Bibel wird der letzte Tag übersetzt. Und im Urtext steht echastas chemera. Und das ist der letzte Tag. Wann stehen die Guten auf? Lass uns Jesus fragen, lieber Herr Jesus, wann stehen die Guten auf? Jesus antwortet, Johannes 6, Vers 39. Johannes 6, Vers 39, Jesus sagt, das ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am jüngsten Tag. Also er sagt, am jüngsten Tag stehen die Guten auf. Was sagt er in Johannes 6, Vers 40? Johannes 6, Vers 40 sagt Jesus, das ist der Wille meines Vaters, dass wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, der hat das ewige Leben. Und was ist mit dem? Er sagt, den werde ich aufwecken am jüngsten Tag. In Johannes 6, Vers 54 sagt Jesus, wer mein Fleisch isset und mein Blut trinket, der hat das ewige Leben. Und ich werde ihn aufwecken am jüngsten Tag. In Johannes 6, Vers 44 sagt Jesus, es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, es ziehe ihn der Vater, der mich gesandt hat. Wir kennen den Vers. Es kann niemand zu mir kommen, es sei denn es sie ihn der Vater, der mich gesandt hat. Und dann sagt Jesus weiter, und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. Als Jesus mit Martha und Maria sprach, ehe er Lazarus aufgeweckt hat, hat Jesus zu den Mädels gesagt, er hat gesagt, dein Bruder wird auferstehen. Johannes 11, 23, Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am jüngsten Tag. Wir haben es ganz klar, Jesus sagt immer wieder, am jüngsten Tag, am jüngsten Tag, am jüngsten Tag, am letzten Tag. Wann werden die Ungerechten auferstehen? Lass uns wieder Jesus fragen. Jesus antwortet in Johannes 12, Vers 48. Wann werden die Ungerechten auferstehen? Jesus sagt, wer mich verachtet und nimmt meine Worte nicht an, der hat schon seinen Richter. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am jüngsten Tag. Wiederum, die Ungerechten werden gerichtet am jüngsten Tag. Jesus sagt das in Johannes 12, Vers 48. Jesus lehrt, wenn er wiederkommt, ist das Endgericht. Jesus lehrt, es ist der jüngste Tag, der letzte Tag. Die Gerechten und die Ungerechten stehen auf zur selben Stunde. Er wird die, die im Glauben sterben, am jüngsten Tag auferwecken. Es werden die Ungerechten am jüngsten Tag gerichtet werden. Wenn wir die Lehre Jesu Christi haben, ist es ganz klar, er kommt wieder zum Weltgericht und alle werden auferstehen und das ist der letzte Tag, das ist der Gerichtstag. Das ist das Fundament, auf dem die eine Gruppe Christen ihr Haus aufbaut. Und dann sagen sie, wenn das jetzt so ist, was Jesus gesagt hat, dass er in einer Stunde wiederkommt und dass alle seine Stimme hören werden und dass die Gerechten und Ungerechten am jüngsten Tag auferstehen wird und dass das der letzte Tag ist, lass uns dann Offenbarung 20 nehmen und 1. Thessalonicher 4 und sehen, wie das zu verstehen ist. Die anderen nehmen 1. Thessalonicher 4 und Offenbarung 20, bauen das als ihr Fundament und dann versuchen sie irgendwie das andere dort reinzupassen. Ich werde uns wiederum von 1. Thessalonicher 4 lesen, aber nicht nur den einen Vers jetzt. Ich werde den Vers jetzt im Zusammenhang lesen. Wenn wir den einen Vers rausnehmen und sagen, das bedeutet Entrückung, lass uns den Vers im Ganzen lesen. Ich fange an zu lesen mit 1. Thessalonicher 4, Vers 13. Hier sagt Paulus, wir wollen euch aber, liebe Brüder, nicht verhalten von denen, die da schlafen, auf dass ihr nicht traurig sind wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn so wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird Gott auch, die da entschlafen sind, durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch als ein Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben auf die Zukunft des Herrn, werden denen nicht zuvorkommen, die da schlafen. Denn er selbst, der Herr, wird mit einem Feldgeschrei und der Stimme des Erzengels und mit der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel. Und die Toten in Christus werden auferstehen zuerst. Danach wir, die wir leben und übrig bleiben, werden zugleich mit ihm hingerückt werden in den Wolken, dem Herrn entgegen, in der Luft, und wir werden bei dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet euch nun mit diesen Worten untereinander. Von den Zeiten aber und den Stunden, liebe Brüder, ist es nicht Not, euch zu schreiben. Denn ihr selbst wisst, dass der Tag des Herrn wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Denn wenn sie sagen, Friede, Friede, es hast keine Gefahr, so wird sich das Verderben schnell überfallen, gleich wie Schmerz einem schwangeren Weibe, und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, liebe Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreife. Ihr seid allzumal Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht und nicht von der Finsternis. Hier steht geschrieben, die Toten in Christus werden auferstehen zuerst. Und dann werden wir zusammen mit ihnen entrückt in den Wolken. Wieso schreibt Paulus das? Sieh, was passiert ist, die Christen haben erwartet, Jesus kommt wieder zu ihrer Lebzeit. Die Jünger haben gesehen, wie Jesus in den Himmel gefahren ist. Und die Engel haben gesagt zu ihnen, wie Jesus aufgefahren ist zum Himmel, so wird er wiederkommen. Und jetzt haben sie gewartet, dass er wiederkommt. Und die Thessalonicher haben gewartet, dass er wiederkommt. Jetzt stirbt der eine, jetzt stirbt der zweite, jetzt stirbt der dritte, jetzt stirbt der vierte, jetzt stirbt der fünfte. Und jetzt sagen sie, ja, wenn jetzt Jesus wiederkommt und er uns in seine Herrlichkeit nimmt, was ist mit denen, die gestorben sind? Dann sagt Paulus, macht euch keine Sorgen. Die Toten in Christus werden erst auferstehen, wenn er kommt. Und dann werden wir alle taub mit ihm, alle zusammen mit ihm hingerückt werden. Er spricht hier nicht von den Ungerechten. Er spricht von denen, die in Christus entschlafen sind. Sie werden erst auferstehen. Das meint nicht 1000 Jahre vorher, vor den Ungerechten. Das meint, sie werden erst auferstehen. Und dann werden wir alle zusammen mit Christus ewig sein. Wir brauchen keine Angst haben, dass sie jetzt in den Gräbern bleiben oder so etwas. In den USA ist eine Lehre verbreitet, die nennt sich Premillennium Dispensationalism. Hier wird gelehrt, dass 1. Thessalonicher 4 ist eine heimliche Entrückung. Der Herr kommt und er wird seine Gemeinde heimlich entrücken. Auf einmal siehst du, der eine, der andere ist weg, sie sind entrückt. Eine heimliche Entrückung. Wir haben aber in 1. Thessalonicher 4 gelesen, es ist nicht eine heimliche Entrückung. Es steht, er wird kommen mit der Stimme des Erzengels und mit einer Posaune. Lass mich die Worte gerade hier finden. Vers 16. Der Herr wird mit einem Feldgeschrei und der Stimme des Erzengels und mit einer Posaune Gottes kommen. Das hört sich nicht wie ein Geheimnis kommen an, dass man ihn nicht kommen hört. Sie sagen, er wird heimlich kommen, die Gerechten werden dann erst auferstehen werden, mit ihm entrückt werden. Und dann kommt eine Trübsalszeit von 3,5 Jahren. Und die Märtyrer während der Trübsalszeit, die werden auferstehen nach der Trübsalszeit. Und dann kommt Jesus auf die Erde zurück mit seinen Heiligen und wird in Jerusalem für 1000 Jahre regieren. Und nach diesen 1000 Jahren, dann werden die Bösen auferstehen zum ewigen Gericht. So haben sie jetzt, Jesus kommt wieder und tut heimlich seine Gemeinde entrücken, dann kommt er wieder und dann werden die Märtyrer auferstehen und dann nach 1000 Jahren werden die Ungerechten auferstehen. Sie haben 3 Auferstehungen und Jesus kommt 2-mal wieder. Und in der Heiligen Schrift sagt Jesus nichts von so etwas. Und dieses Wort hier von 1. Thessalonicher 4 kann man nicht deuten als eine heimliche Entrückung. Wieso nicht? Ich habe nicht aufgehört mit 1. Thessalonicher 4, Vers 17. Ich habe weitergelesen in Kapitel 5, wo es sagt, von der Zeit aber, liebe Brüder, ist euch nicht Not zu schreiben, denn ihr wisst, der Tag des Herrn wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Das bedeutet unerwartet. Er sagt aber in Vers 4, ihr aber, liebe Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreife, weil ihr seid Kinder des Lichts. Ihr erwartet ja Jesus Christus, so wird es euch nicht überraschen. Ihr werdet bereit sein. Aber ein Dieb in der Nacht, wenn jemand kommt als Dieb in der Nacht, das meint, er kommt, dass es unerwartet ist. Wir wissen, dass 1. Thessalonicher 4, meine Frage war am Anfang, wann ist dieses, wann die Toten in Christus auferstehen und wir zusammen mit Christus in den Wolken hingerückt werden sollen? Wir wissen, dass 1. Thessalonicher 4 am jüngsten Tage stattfindet, weil die Toten in Christus werden auferstehen. Und Jesus sagt, sie werden auferstehen am jüngsten Tage. Das ist, wenn Jesus wiederkommt zum Weltgericht. Wenn Jesus wiederkommt zum Weltgericht, ist es der letzte Tag. Wir haben gerade hier gelesen in 1. Thessalonicher 5, Vers 2, ihr wisst selbst genau, dass der Tag des Herrn wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. 1. Thessalonicher 5, Vers 2 ist im gleichen Kapitel, ich meine im gleichen Abschnitt. Wir wissen, dass die Kapitel 1, 2, 3, 4, 5, die wurden erst später eingesetzt. Die Bibel am Anfang hatte keine Kapitel, es war nur ein Brief. Und so dieses 1. Thessalonicher 5, Vers 2, der Tag des Herrn wird kommen wie ein Dieb in der Nacht, ist derselbe Tag von der Entrückung. Aber lass uns jetzt 2. Petrus 3, Vers 10 aufschlagen. In 2. Petrus 3, Vers 10 finden wir die ganz selben Worte, die in 1. Thessalonicher stehen. In 1. Thessalonicher, ihr wisst gewiss, dass der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. 2. Petri 3, Vers 10, es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb in der Nacht. Die ganz selben Worte. Und was steht in 2. Petrus 3, Vers 10? Von diesem Tag, der da kommen wird wie ein Dieb in der Nacht, von dem geschrieben steht, dass die Toten in Christus werden auferstehen und wir werden mit Christus zusammen in den Wolken entrückt werden. Was ist mit dem? Lass uns lesen. 2. Petrus 3, Vers 10. Er wird kommen, es wird kommen aber des Herrn Tag wie ein Dieb in der Nacht. Dieselben Worte. Und dann schreibt Petrus weiter. 2. Petrus 3, Vers 10. An welchem die Himmel zergehen werden mit großem Krachen, und die Elemente werden vor Hitze zerschmelzen, und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden verbrennen. 1. Thessalonicher 4. An diesem Tag, sagt Petrus, die gleichen Worte werden gebraucht, dass die Elemente werden vor Hitze zerschmelzen und die Erde und was darauf ist, wird verbrennen. So an dem Tage, wenn der Herr kommt wie ein Dieb in der Nacht, werden wir mit dem Herrn in den Wolken hingerückt und die Himmel werden mit großen Krachen vergehen und die Elemente werden vor Hitze zerschmelzen. Und die Erde und die Werke darauf werden verbrennen. Das ist der letzte Tag. Nachdem Himmel und Erde zergehen werden, kann nicht mehr eine Trübsalzeit passieren. Und da kann auch nicht mehr ein tausendjähriges Reich passieren. Denn wir warten eines neuen Himmels und eine neue Erde. Sieh, Jesus kommt wieder zum Weltgericht. Die Ungerechten werden auferstehen, die Gerechten werden auferstehen. Das Weltgericht ist da. Jetzt die Erde wird verbrennen und die Elemente werden zerschmelzen. Werden wir dann in diesem Chaos hier sein? Nein, wir werden mit ihm in den Wolken entrückt und werden mit ihm sein alle Zeit. Wir werden nicht auf dieser Erde, die zergeht, mit großem Krachen sein. Und wenn die Erde mit großem Krachen vergeht und der Erzengel mit der Posaune bläst und wenn er mit großem Geschrei kommt, ist es unmöglich, dass das ein geheimes Kommen sein kann. Wir haben gelesen in Vers 16, denn er selbst, der Herr, wird mit einem Feldgeschrei und der Stimme des Erzengels kommen und mit der Posaune Gottes herniederfahren und die Toten in Christo werden zuerst auferstehen. Das bedeutet nicht vor den Ungerechten, das meint, sie werden zuerst auferstehen, ehe wir mit Christus zusammen in die Herrlichkeit gehen, weil sie werden nicht zurückgelassen. Er hat ihnen das geschrieben als Trost. Hab keine Angst, dass der Grottmereke gestorben ist, eine Grottmereke. Wenn Christus kommt, die werden erst auferstehen, dann werden wir alle tot mit ihm in die Herrlichkeit gehen. Das ist der Sinn von diesem Wort. Was lesen wir in Offenbarung 1, Vers 7? Offenbarung 1, Vers 7. Siehe, er kommt mit den Wolken, und es werden ihn sehen alle Augen, die ihn zerstochen haben, und werden heulen alle Geschlechter auf der Erde. Des Herrn Kommen in den Wolken ist nicht ein geheimes Kommen, denn alle Augen werden ihn sehen, auch die ihn zerstochen haben. Auch sagt Jesus seine Ankläger und die ihn zum Tode verurteilt haben, dass sie ihn an diesem Tage sehen werden. Sieh, er wird kommen in den Wolken. Die Toten werden auferstehen und wir werden zusammen mit ihm entrückt. Wann ist dieses Kommen mit den Wolken? Es ist am letzten Tag. Wisst ihr noch, als Jesus vor dem Gericht stand, vor dem hohen Priester, und sie haben versucht, ihn zu verdammen zum Tode? In Markus 14, Vers 62 wollen sie von Jesus eine Antwort haben. Bist du der Christus? Und in Markus 14, Vers 62 sagt Jesus, ich bin es. Und ihr werdet sehen, des Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen mit den Wolken des Himmels. Da zerriss der hohe Priester seine Kleider und sprach, was bedürfen wir weiteres Zeugnis? Er sagt zu denen, die ihn richten, ihr auch werdet sehen, wenn er kommt mit den Wolken. Denn wenn die Toten auferstehen und Christus mit den Wolken wiederkommt, wird jeder ihn sehen. Wenn die Unerlösten ihn sehen werden, dann ist es nicht ein geheimes Kommen. Was ist denn nun? Jesus sagt in Markus 13, Vers 26, Markus 13, Vers 26, und dann werden sie sehen, des Menschensohn kommen in den Wolken mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und dann wird er die Engel senden und wird seine Auserwählten versammeln von den vier Winden, von der Ende der Erde bis zum Ende des Himmels. Wie diese Worte mit 1. Thessalonicher 4 zusammenstimmen, können wir begreifen. Lass mich noch zu 1. Korinther 15 gehen. 1. Korinther 15. Hier spricht Paulus wieder von dem letzten Tag. 1. Korinther 15 von Vers 51. Und er sagt, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen. Wir werden aber alle verwandelt werden. Und das plötzlich in einem Augenblick. Wann? Zur Zeit der letzten Posaune. Spricht er wieder von der Posaune, wie in 1. Thessalonicher 4. Denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Denn dies Verwesliche muss anziehen die Unverweslichkeit, die Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit. Wenn aber dies Unverwesliche anziehen wird die Unverweslichkeit und die Sterbliche anziehen wird die Unsterblichkeit, dann wird erfüllt werden das Wort, das geschrieben steht, der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist der Sieg? Wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Stachel des Todes ist die Sünde, die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Also sehen wir ganz klar durch Jesu Christi Worte, dass wenn Jesus wiederkommt, ist es der letzte Tag. Dann stehen alle Toten auf, dann wird jeder gerichtet nach seinen Werken. Die einen gehen ein zur ewigen Freude, die anderen gehen ein zur ewigen Strafe. Wir müssen für diesen Tag bereit sein. Meine Freunde, die ich habe, die an zwei Wiederkünfte Jesu glauben und drei Auferstehungen glauben, sie nehmen ihr Leben ernst und sie wollen Gott dienen. Für sie habe ich keine Angst. Ich habe aber Angst für solche Leute, die sagen, naja, wenn der Herr Jesus wiederkommt und wir entrückt werden, und die anderen zurückbleiben in der Trübsalszeit, dann können sie sich noch bekehren. Oder manche sagen, ja, die Juden, die sich bis jetzt noch nicht zu Jesus bekehrt haben, die können sich dann im tausendjährigen Reich bekehren. Aber mein lieber Freund, wenn Jesus sagt, wenn er wiederkommt, ist der letzte Tag, und wenn Petrus sagt, die Elemente werden vor Hitze zerschmelzen, dann gibt es keine Zeit mehr, sich zu bekehren. So müssen wir jetzt bereit sein, dass wenn Jesus wiederkommt, dass wir bereit sind, ihm zu begegnen. Lass mich schließen mit 2. Petri 3, Vers 10 bis 18. 2. Petri 3, Vers 10. Es wird aber kommen des Herrn Tag wie ein Dieb in der Nacht, an welchem die Himmel zergehen werden mit großem Krachen. Die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen, und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden verbrennen. So nun, das alles soll zergehen, wie sollt ihr denn geschickt sein mit heiligem Wandel und gottseligen Wesen, dass ihr wartet und eilet auf die Zukunft des Tages des Herrn, an welchem die Himmel vor Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir aber warten eines neuen Himmels und einer neuen Erde nach seiner Verheißung, in welcher Gerechtigkeit wohnt. Darum, meine Lieben, dieweil ihr darauf wartet, sollt ihr Fleiß tun, dass ihr vor ihm unbefleckt und unsträflich in dem Frieden erfunden werdet. Petrus sagt, weil ihr dieses wisset, dann lebt so auf Erden, dass ihr unschuldig seid. Und wenn jemand hier ist, der nicht bereit ist für das Kommen Jesu Christi, in 1. Johannes 1, Vers 9 steht geschrieben, so wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Weil Jesus Christus für uns gestorben ist, kannst du und kann ich zu ihm kommen. Dann kannst du zu ihm kommen und sagen, lieber Gott, vergib mir meine Sünden, weil Jesus für mich gestorben ist. Und weil Jesus gestorben ist, hat Gott versprochen, wenn du kommst zu Jesus und ihn bittest um Vergebung der Sünden, dann wird er dir vergeben und dich reinigen. Und jetzt bist du bereit, dass wenn Jesus wiederkommt, dass auch er dich auferweckt zum ewigen Leben, weil er sagt, wer an mich glaubt, den werde ich aufwecken am jüngsten Tage zum ewigen Leben. Wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Und hier sagt Petrus, weil wir diesem Tage entgegengehen, dann sollen wir heilig und gerecht vor ihm wandeln. Wenn Jesus wiederkommt, ist es der Tag des Gerichts. Dann gibt es keine zweite Gelegenheit mehr, sich während einer Trübsalszeit zu bekehren. Es ist der Tag, wo die Gläubigen ihn in den Wolken begegnen und die Gottlosen aufrufen, ihr Berge, decket euch. Bist du bereit? Wenn nicht, 1. Johannes 1, Vers 9 gibt dir die Antwort. Was mich freut, ist, dass vor 25 Jahren haben wohl die meisten Pfingstler und die meisten Baptisten an ein tausendjähriges Reich geglaubt. Heutzutage gibt es sehr viele von den leitenden Bibelschullehrern und den leitenden Seminarlehrern, die nicht mehr an ein tausendjähriges Reich glauben. Ich habe zum Beispiel auf der Universität in Toronto einen systematischen Theologieprofessor gehabt. Der hat gesagt, ich habe mein ganzes Leben an ein tausendjähriges Reich geglaubt, aber heute glaube ich nicht mehr daran. Und wenn ihr, es waren ungefähr 70 Schüler in der Klasse, es waren vielleicht unter den 70 Schülern vielleicht 50 Prediger von verschiedenen Richtungen. Und er war der systematische Theologieprofessor. Er sagt, aber immer an ein tausendjähriges Reich geglaubt. Er sagt, ihr müsst sehen, was ihr glaubt, prüft es mit der Schrift und seid euch sicher. Sagt er, wenn ihr wissen wollt, wie ich stehe, ich habe immer an ein tausendjähriges Reich geglaubt. Sagt er, heute glaube ich nicht mehr an ein tausendjähriges Reich. Und er sagt, warum nicht? Ist, weil Jesus sagt in Johannes 5, Vers 28 und 29, es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, auferstehen werden. Die einen zum ewigen Leben und die anderen zum ewigen Gericht. Und dann habe ich einen Pfingstprediger gehört, der auch mit dem tausendjährigen Reich in seiner Richtung sehr bekannt ist. Und er sagt, weißt du, wir kennen doch nicht auf einer Schriftstelle, Offenbarung 20, ein ganzes Haus aufbauen. Alles, was sie da sagen, ist Spekulation. Das habe ich nie erwartet von diesen Menschen, weil sie natürlich manches anders glauben. Aber ich bin dadurch ermutigt, dass wer da in der Schrift sucht und forscht, dass er sieht, wenn ich mein Haus aufbaue auf das eine, das widerspricht den Worten Jesu. Und wir können doch den Worten Jesus nicht widersprechen. Es gibt nur zwei problematische Bibelstellen. Das ist 1. Thessalonicher 4 und ich hoffe, ich habe das heute Abend richtig erklärt. Die andere problematische Bibelstelle ist Offenbarung 20. Und auf Offenbarung 20 möchte ich am Samstag, ich glaube Samstag ist es, im Samstag eingehen. Und es geht hier nicht darauf, um Glauben oder Unglauben. Es geht darum, wir haben zwei verschiedene Meinungen. Es sind Leute, die ernst sind, sie wollen Gott dienen, aber beide von diesen Meinungen können nicht richtig sein. So bauen wir jetzt auf Offenbarung 20 und 1. Thessalonicher, dann widersprechen wir den Worten Jesus. Glauben wir den Worten Jesus, dann können wir ganz leicht erklären, was 1. Thessalonicher 4 und Offenbarung 20 bedeutet, weil das passt wunderbar in die Lehre Jesu Christi rein, dass es sich nicht widerspricht. Gott segne euch.